Es ist teilweise, als ob die Leute einfach aufstehen, gehen und nie wiederkommen. Wir haben Briefe gelesen, Liebesbriefe, tragische Geschichten und die waren 100 Jahre alt. Hobbys, Leidenschaften, du findest alles. Und das ist sehr beeindruckend, dass du dich danach natürlich fragst, erstens, warum ist alles noch da und wie ist die Geschichte von den Menschen? Du hörst den Lost Place, Geräusche von Verfall, du hörst tropfende Decken oder Sachen, die zuschlagen und so weiter. Und dann gibt's aber auch ganz lebendige Lost Places, wo du ständig Insekten vorbeisummen hörst, denn diese Orte sind von Menschen aufgegeben und erfahrungsgemäß sind die Orte, die wir als Menschheit aufgeben, die, wo es tatsächlich am lebenswertesten ist für alles andere.
Jede Art von Gebäude, die der Mensch jemals errichtet hat, gibt es auch irgendwo in Verlassen. Also letztes Jahr, als wir in Italien unterwegs waren, haben wir auch ein verlassenes Gefängnis erkundet. Wir haben verlassene Villen erkundet, Krankenhäuser. Es gibt Space Shuttles, die verlassen sind in der kasarischen Wüste. Es gibt einfach wirklich alles. Also es gibt noch einiges zu tun für uns. Ja, uns wird nicht langweilig.
Reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen, wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. True Crime Podcasts, die sind ja gerade total in, deshalb gibt's auch bei uns heute einen Hauch von Krimi, Grusel und Spannung. Das alles bringen meine Gäste mit ihrer Art zu reisen nämlich automatisch mit. Bei mir sind heute Marco Gasparic und Till Aufschlager. Die beiden erkunden verlorene Orte, sogenannte Lost Places in Deutschland, in Europa, aber auch in der ganzen Welt. Auf eine ganz schöne und besondere Art und Weise, wie ich finde. Marco und Till sind nämlich nicht nur Abenteurer, sondern auch sehr kreative Menschen. Sie fotografieren und sie filmen diese einzigartigen Orte und erschaffen genauso einzigartige, Kurzfilme, muss man eigentlich schon sagen. Die zeigen die beiden auf ihrem YouTube-Kanal Broken Window Theory. Kurzfilme von Lost Places und vor allem ihren Geschichten. Und die wollen wir heute natürlich auch erfahren von den beiden. Was reizt Marco und Till daran, verlorene Orte zu erkunden? Welche Geschichten begegnen den beiden dabei? Welche Gefahren lauern auch beim Erkunden solcher verlassener Orte? Und wohin müssen wir eigentlich reisen, um selbst mal besondere Lost Places zu finden? Darüber und über ganz viel mehr sprechen wir in dieser Folge. Und jetzt kommt ihr beiden auch endlich mal zu Wort. Marco und Till, schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hi Julia, freut mich, dass wir hier sein dürfen.
Mich auch.
Wo erwische ich euch denn gerade?
Wir sitzen gerade bei mir in Leipzig im Zimmer, wo wir beide wohnen. Also nicht in meinem Zimmer, sondern in derselben Stadt.
Ja, und wir haben uns jetzt irgendwie tatsächlich seit eigentlich Monaten nicht mehr so richtig gesehen. Zwischendurch mal irgendwie ein, zwei Mal, aber jetzt über den Sommer gab es echt wenig Möglichkeiten, sich mal zu sehen. Ich habe an der Ostsee gearbeitet, Till ist auch sehr viel gereist und jetzt bin ich extra nach Leipzig gekommen, um Till auch endlich wieder zu sehen und auch hier den Podcast aufzunehmen.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr und wir wollen euch beide noch ein bisschen besser kennenlernen. Vor allem wissen, wie lange ihr euch schon kennt und wann ihr eure Liebe für die verlorenen Orte zusammen entdeckt habt.
Das war tatsächlich so ziemlich derselbe Zeitpunkt. Also wir kennen uns seit der Schule. Und so eine der ersten Aktionen, die wir als Freunde zusammen gemacht haben, waren nachts rumzustromern, wie man das so macht mit 16, 17. Mhm. Und sobald wir da drin waren, hat sich uns einfach so eine komplette Schattenwelt eröffnet. Mhm. Es war plötzlich ganz, ganz anders, als es sonst gewohnt war, weil man war irgendwie wie in einer Nische unserer Gesellschaft. Es war nicht mehr so geordnet. Es gab quasi wie so einen gesetzesfreien Raum und so. Das war schon sehr spannend und das hat uns sehr begeistert und eigentlich ab diesem Moment festgehalten.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass wir beide irgendwie so sehr kameraaffin waren und immer noch sind. Das heißt auch irgendwie die Kameras waren immer dabei. Also heute ist es natürlich auch Handy, hat jeder dabei, aber zu dem Zeitpunkt nicht so. Wir hatten halt noch richtige, so einen alten Camcorder mit dabei und haben dann schon direkt von Anfang an auch diese Abenteuer mitgenommen, mit der Kamera aufgezeichnet. Und dann hat sich das irgendwie so selbst ergeben, dass wir ja angefangen haben, auf YouTube auch die Zusammenschnitte davon zu veröffentlichen. Eigentlich wollten wir ursprünglich mal einen Graffiti-Film machen, weil natürlich in diesen Lost Places halt auch extrem viele Graffiti sind, weil die KünstlerInnen da die Möglichkeit haben, sich in Ruhe mal auszutoben und zu probieren einfach. Deswegen findet man auch so viel. Und da waren sehr, sehr schöne Pieces dabei, die haben wir aufgenommen. Und dann hat sich aber in dem Video schon rausgestellt, dass wir vor allem auch Aspekte gefilmt haben, wie den Verfall. Also es hat uns von Anfang an irgendwie auch eher das mit gefesselt. Und dann haben wir bei den nächsten Videos, an denen wir gearbeitet haben, da ging es dann eigentlich eher wirklich um die Lost Places und eben später auch um die Geschichten tatsächlich. Und die Idee war auch ein bisschen, diese Orte den Menschen auch zugänglich zu machen, die sie vielleicht selbst, die sich selbst nicht reintrauen, die oder irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht in diese Gebäude rein können oder rein wollen, weil es ist natürlich auch rechtlich sehr bedenklich, was wir da machen. Deswegen ist es okay, wenn viele Leute das nicht wollen. Aber deswegen sehen wir uns auch so ein bisschen in der Verantwortung, das eben einem breiten Publikum auch möglich zu machen, diese Orte auch mal selbst zu erleben, wenn auch nur eben durch Video.
Ja. Über all das sprechen wir gleich unbedingt noch genauer. Ich würde gerne mal erst diese Begrifflichkeiten klären. Wenn man sich nämlich mit euch beiden beschäftigt, dann fallen ja sofort so Begriffe wie Lost Places. Das haben wir jetzt gerade schon häufiger benutzt. Aber auch Urban Exploration oder Urbex. Holt uns Laien da mal ab. Was genau ist mit diesen Worten gemeint?
Ja, also der Begriff Lost Place ist tatsächlich ein, obwohl es ein englischer Begriff ist, ein Begriff, den eigentlich nur die deutsche Community verwendet. Und zwar beschreibt das ganz einfach verlassene Orte jeglicher Art. Also das können von Krankenhäusern über militärische Untergrundanlagen, über Wohnhäuser und so weiter, kann quasi alles sein. Sobald es verlassen ist, ist es ein Lost Place. Urbex ist die Kurzform für Urban Exploration, quasi die Erkundung des städtischen Raumes. Und ja, das hat auch ganz viele Unterkategorien. Da gibt's Leute, die klettern auf Kräne und auf Dächer. Dann gibt's Leute, die sind in der Metro unterwegs. Es gibt Leute, die, ich würde sogar sagen, das Geocaching zählt da wahrscheinlich auch mit dazu. Aber es ist letztendlich auch gar nicht so wichtig, diese ganzen Begrifflichkeiten genauer auseinander zu klamüsern, weil es bei uns tatsächlich einfach nur um der Neugier nachgehen geht. Und wir haben das im Ventil der verlassenen Orte gefunden und finden das jetzt extrem spannend, die Geschichte dort interaktiv und hautnah zu erleben und auch zu konservieren für die Nachwelt. Da bist du auch fast schon detektivisch unterwegs zu sein und diese Geschichte so greifbar zu machen und wie gesagt zu erhalten.
Bevor wir gleich tiefer eintauchen in die abenteuerlichen Geschichten von Marco und Till in den schönsten Lost Places Europas, möchte ich euch den Supporter dieser Folge vorstellen, mit dem ihr auch Europa erkunden könnt und das auf eine mindestens genauso besondere Art per Hausboot auf den schwimmenden Ferienwohnungen des Hausbootspezialisten Le Boat, der euch in dieser Folge einen exklusiven Rabattcode schenkt. Als Ostseekind bin ich ja total gerne auf dem Wasser unterwegs. Ich liebe einfach diese Nähe zur Natur, das selbstbestimmte Reisen auf Seen und Flüssen mit Freunden an Deck zu chillen, mit Familie und Hund neue Orte zu erkunden oder auch mal gemeinsame Zeit zu zweit zu genießen. Auf einem Hausboot habt ihr das Ruder für euren Urlaub in der Hand und das auch ohne Vorkenntnisse oder Führerschein. Am Starthafen gibt's eine Einweisung für euch in die Bootstechnik, ins Navigieren und Manövrieren und dann heißt es eigentlich auch schon Leinen los und da wieder festmachen, wo es euch gefällt. Ihr schippert entspannt durch die schönsten Wasserwege Europas, von Norddeutschland über Belgien und Holland bis nach Frankreich und Italien oder auch nach Irland. Ihr geht für Sightseeing an Land, shoppt ein paar lokale Lebensmittel, kocht zusammen an Bord, genießt den Sonnenuntergang, schlaft mit dem Schaukeln der Wellen ein und am nächsten Tag warten dann schon wieder neue Abenteuer auf euch. Und das alles ohne lästiges Kofferpacken und ohne auf Komfort zu verzichten. Denn die Boote von Le Boat, die haben viel Platz, separate Schlafkabinen, Badezimmer, fließend warm Wasser und auch komplett ausgestattete Küchen. Es fehlt euch also wirklich an nichts. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf einen kurzen Hausbooturlaub über ein Feiertagswochenende oder auf eine größere Tour, dann schaut mal auf www.leboat.de vorbei und sichert euch am besten schon jetzt euer Wunschboot für die Saison 2025, vor allem in den vollen Ferienzeiten. Und jetzt kommt der Knaller, wenn ihr bis zum 31. Januar 2025 bucht und unseren Code REISE nutzt, alles groß geschrieben, REISE, bekommt ihr nochmal 50 Euro Rabatt auf fast alle Boote und Routen zusätzlich zu aktuellen Rabatten auf der Website. Den Link zu eurem Hausbooturlaub, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Marco und Till und dem Urban Exploring. Noch eine Begrifflichkeit, die im Zusammenhang mit euch fällt, die Jäger der verlorenen Orte. Zumindest ist das der Titel eures ersten Buches, was ihr jetzt gerade mit National Geographic rausbringt. Beschreibt mal bitte, was für euch das Besondere an dieser Art zu reisen oder dieser Art, die Welt zu entdecken, ist, also diese verlorenen Orte zu jagen tatsächlich.
Ja, also tatsächlich geht es ja auch bei unserer Art von Reisen, wir sind sehr rustikal unterwegs, es geht auch darum, über diese Lost Places vielleicht auch teilweise in andere Kulturen einzutauchen, weil du siehst natürlich jedes Land, jede Kultur hat so eine andere Art von Lost Places. Also auch da wird so die Gesellschaft oft wiedergespiegelt oder verschiedene Aspekte der Gesellschaft auch aus der Vergangenheit. Was uns zum Beispiel in Italien aufgefallen ist, da gibt es extrem viele verlassene Psychiatrien. Das ist super spannend, diese Einrichtungen zu erkunden. Und das ist so, das macht so Italien ein bisschen aus, dass die wurden alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt stillgelegt vor, ich glaube, 20, 30 Jahren. Und das ist so eine Besonderheit in dem Land. Oder zum Beispiel in Ostdeutschland, da gibt es auch extrem viele alte Schlösser oder alte Ballsäle in jedem Dorf eigentlich. Und das ist so spannend, einfach mal die Kulturen auch auf so eine Art und Weise zu entdecken. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir auch im Austausch zu sein mit halt Locals, mit Einheimischen und dann oft auch mit denen auch zusammen diese Orte zu entdecken. Weil die uns natürlich auch oft historische Sachen auch sagen können, die wir vielleicht jetzt nicht mal im Internet so einfach rausfinden, eben weil sie einfach ihr Leben lang dort verbracht haben und mit den Menschen da in Kontakt stehen, die diese Orte früher auch bewohnt haben oder dort gearbeitet haben. Das ist schon mega spannend.
Ja, das ist vor allem spannend, weil du gerade von einer ganz großen Nähe sprichst, obwohl ihr an verlassene Orte geht. Also Nähe zu Menschen, Nähe zu Geschichten. Und ich sehe diese Orte ja eher als leer, als verlassen.
Also, ja, du würdest wahrscheinlich staunen, was in diesen Orten noch von den Leuten übrig ist, die da mal waren.
Ja, was ist denn in diesen Orten noch übrig? Alles. Nehmt uns mal mit, wir können ja gerade keine Videos schauen, keine Bilder schauen. Was erwartet uns, wenn wir in so einen verlorenen Ort reinkommen?
Ich glaube, am krassesten merkt man das, wenn es um private Wohnhäuser geht. Mhm. Weil dort, wir haben, ich weiß nicht, es ist teilweise, als ob die Leute einfach aufstehen, gehen und nie wiederkommen. Also stell dir deine Wohnung vor, du gehst jetzt weg und kommst halt nicht wieder. Und da liegen
ja,
noch.
Ja, besser nicht, es ist nicht aufgeräumt.
Ja, okay, gut, das, den Zustand findest du meistens vor, weil wir natürlich nie die Ersten sind. Also die Locals, die Leute, die drumherum wohnen, die, die kriegen das mit, die schauen sich das natürlich an, dann wird auch viel geplündert und so weiter. Aber die Sachen, die nur von emotionalem Wert sind und nicht von monetärem Wert, die bleiben oft zurück. Wir haben Briefe gelesen, Liebesbriefe, tragische Geschichten und die waren 100 Jahre alt. Da ging es um Leute, die über die Grenze sind und dann irgendwie Familiendispute hatten und dann die große Frage war, reist man hinterher, kommt man wieder zurück? Die Mutter hat ihre Tochter vermisst, die jetzt mit einem französischen Mann verheiratet war und die haben sich aber in Frankreich das Leben aufgebaut. Und du liest das so und denkst, also deswegen ist es auch so nah, weil das ja reale Menschen sind. Und das wird dir richtig bewusst, wenn du feststellst, welche Klamotten haben die getragen? Auch die hängen in den Kleiderständern. Was haben die, wie haben die sich ernährt, welche Form von Küchengeräte ist da, was hatten die für Hobbys, welche, steht was über Astronomie im Regal oder über Reisen oder über Gärtnern und so, also du kannst halt wirklich Hobbys, Leidenschaften, Tagebücher, du findest alles und das ist das Krasse, dass du dich danach natürlich fragst, erstens, warum ist alles noch da und wie ist die Geschichte von den Menschen? Und das ist sehr beeindruckend.
Man hört so richtig die Faszination raus, wenn du so redest. Und ich finde diesen Mix so spannend. Ihr habt gerade selber schon gesagt, der Detektiv, irgendwie seid ihr Detektive, wenn ihr das Ganze aufspürt. Ich finde, ihr seid auch Archäologen, wenn ihr da so entdeckermäßig unterwegs seid. Ihr seid bestimmt mittlerweile auch ausgebildete Bauingenieure bei all den Materialien, die ihr schon eingeschätzt habt und kennengelernt habt. Ihr dokumentiert das Ganze. Ihr seid Dokumentateure, wenn es dieses Wort gibt. Wie seht ihr euch? Also warum macht ihr das? Welcher Beruf, welche Intention überwiegt da bei euch?
Ja, wie du sagst, eigentlich ist es eine Kombination aus verschiedenen Dingen und da profitieren wir natürlich auch sehr viel von den Hintergründen, die wir mitbringen. Also Till zum Beispiel ist Umweltingenieur und tatsächlich, wie du gesagt hast, kennt sich auch sehr mit den Materialien aus oder auch mit den gefährlichen Schadstoffen wie auch Asbest, ist auch ein ganz großes Thema, weil man muss natürlich auch sehr auf der Hut sein. Es gibt verschiedenste Gefahren in diesen Orten, deswegen bin ich auch froh, Mathilde dabei zu haben, der dann immer sagen kann, hier sollten wir lieber mit einer Maske rein und nicht die Luft einfach atmen. Und ich bin halt auch Filmemacher, also ich habe das auch alles studiert und da auch lange gearbeitet, viele Jahre. Und Till ist ja, wie gesagt, auch sehr kameraaffin. Und das sind so verschiedene Sachen, auch unsere Neugier einfach und die Lust und das Interesse daran, die Geschichten rauszufinden, das ist halt einfach so super erfüllend, weil es einfach so viele Hobbys oder Interessen von uns vereint.
Ja, und wir haben durch diese verlassenen Orte eine Vielfalt von Motiven entdeckt, die du dir besser nicht überlegen könntest.
Ja.
Weil die Natur sich innerhalb weniger Jahre die Orte immer wieder zurückholt und dann findest du krasse Kontraste in Sachen Strukturen, also organisches Wachstum gegenüber alten Maschinen, Holz, was zerrottet und irgendwie ein Ast da einfach durch die Mauer durchkommt und so weiter. Farbliche Kontraste, diese ganze Palette von, hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber Schimmel, Rost, Verfall an sich kann halt unglaublich schön sein. Und so diese Schönheit vom Verfall und diese Faszination, die haben wir schon immer verspürt und haben das deswegen so ein bisschen ästhetisch in unseren Videos dargestellt.
Ja.
Und jetzt sind wir auch öfter mal als Protagonisten zu sehen. Das hat sich über die Zeit gewandelt. Jetzt ist auch ganz viel zu sehen, wie wir reisen, denn wir sind viel mit den Locals unterwegs. Wir schlafen immer draußen, auch wenn wir 2 Monate am Stück unterwegs sind. Gibt es vielleicht 2, 3 Nächte, wo wir uns irgendwie mal eine Airbnb nehmen, damit wir unser Zeug laden können. Aber davon abgesehen, pennen wir in der Natur oder in den Orten selbst teilweise sogar.
Mhm. Wo gibt's denn die meisten oder die schönsten Lost Places eurer Meinung nach? Ihr habt ja schon ziemlich viel gesehen.
Ich denke, unser Lieblingsland in Europa zumindest ist Italien. Weil, wie Marco schon meinte, sind die Lost Places unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land du bist.
Ja.
Und ich bin ein großer Fan davon, wenn die Natur zurückkommt und diese menschlichen Strukturen im Kontrast zu den natürlichen stehen.
Mhm.
Und das hast du in Italien ganz stark, weil dort natürlich durch das Klima die Vegetation um einiges explosiver ist. Also da reicht es wirklich, wenn das Ding ganz kurz nur verlassen ist. Ich erinnere mich gerade an die eine Geisterstadt, wo eine große Kirche stand. Achso, Italien hat ganz viele Geisterstädte, was für mich die Königsdisziplin ist, der Lost Places, weil da hast du nicht ein Haus, sondern du fühlst dich wirklich wie in einer postapokalyptischen Welt und gehst durch zugewucherte Gassen, kannst dir jedes Haus anschauen. Mhm. Da gab es auf jeden Fall eine Kirche, wo genau über dem Altar das Dach eingestürzt ist. Und dann kam so ein Sonnenstrahl auf den Altar und mit diesem Einsturz ist da ein Baum gewachsen.
Wow.
Und dieses Setting war wie, weiß nicht, von irgendeinem apokalyptischen Computerspiel so ein Ladebildschirm, wenn du dann gerade das Spiel lädst. Das wäre so ein Setting und das gibt's halt einfach im echten Leben. Und Italien ist da sehr, sehr stark. Außerdem interessiert es die italienischen Menschen nicht besonders, was mit den verlassenen Orten passiert.
Mhm.
In Deutschland gibt es eben viel so aufmerksame Nachbarn oder weiß ich, alles ein bisschen geordneter hier. Und Italien ist so, wenn du niemandem was tust, dann interessiert die das eigentlich nicht.
Und in Italien ist einfach das Wetter geil. Du, wenn wir unterwegs sind, können wir entspannt draußen schlafen. Überall die Kultur ist super, das Essen, die Leute. Es macht einfach Spaß, unterwegs zu sein. Und auch einfach die Dichte an Lost Places dort. Also egal, wo du bist, du findest da irgendwas Spannendes.
Und die Vielfalt.
Die Vielfalt.
Und auch die Architektur an sich.
Also wir sagen auch immer wieder, jede Art von Gebäude, die der Mensch jemals errichtet hat, gibt's auch irgendwo in Verlassen. Also letztes Jahr, als wir in Italien unterwegs waren, haben wir auch ein verlassenes Gefängnis erkundet. Wir haben verlassene Villen erkundet, Krankenhäuser, es gibt einfach wirklich alles auf der gesamten Welt. Auch es gibt auch verlassene U-Boote, da waren wir selbst noch nie, aber haben auch schon andere Leute gesehen. Es gibt Space Shuttles, die verlassen sind in der kasarischen Wüste. Also
am Südpol gibt es verlassene Forschungsstationen. Alles, was du dir vorstellen kannst, existiert
verlassen. Oder Walfangstationen am Ende der Welt, die auch schon seit 30 Jahren vor sich hinrotten. Also es gibt noch einiges zu tun für uns. Ja, uns wird nicht langweilig.
Ich habe auch das Gefühl, das Ende ist offen.
Ja, die Sache ist auch, immer, also solange es Menschen geben wird, werden auch Gebäudestrukturen verlassen. Also das heißt, es werden wieder neue Orte entstehen. Uns interessiert halt vor allem der Verfall. Wir waren auch jetzt in Gebäuden, die auch in den letzten Jahren erst verlassen wurden. Zum Beispiel durch Corona sind ja auch viele bankrott gegangen. Hotels zum Beispiel, Restaurants. Das reizt uns ein bisschen weniger. Natürlich ist es spannend, das auch mal so zu sehen, wie das komplett steril und leer ist. Aber wenn wir den Verfall sehen wollen, dann brauchen wir schon Orte, die seit mehreren Jahrzehnten leer stehen. Einfach weil, wie Till vorhin gesagt hat, da entstehen einfach diese super spannenden Strukturen und Bilder und Fotomotive, die du außerhalb von Lost Places einfach gar nicht findest.
Ja, ich habe da auch gerade so ein Bild vor Augen. Ich bin auch Fotografin und deswegen reizt mich das total, dieses Bild von diesem Güterbahnhof.
In Ungarn.
Ja. Das ist so eine alte, kaputte Halle mit Stahlträgern. Eigentlich sieht man nur noch diese Stahlträger, verrostet auch alles. Ja. Und dann stehen da so verfallene Waggons auf ihren Schienen. Die sind natürlich auch alle, wie ihr schon gesagt habt, mit Graffiti voll, haben keine Scheiben mehr und alles ist voller Rost. Und diese Rostfarbe ist eigentlich die Farbe des Bildes. Und dann kommt da dieses Knallgrün, weil die Natur kommt und sich diesen Ort, wie ihr sagt, zurückerobert hat und macht das Ganze so lebendig, obwohl dieser komplette Ort still steht und tot ist. Ich finde diesen Kontrast so wahnsinnig.
Und das ist tatsächlich eine Annahme, die man ganz schnell revidiert, sobald man das mal selbst macht. Wir haben eine Videoreihe, wo wir die Ambience aufnehmen, quasi die Geräusche.
Ach.
Und dann hörst du den Lost Place.
Was hört man dann?
Du hörst Geräusche von Verfall zum Beispiel. Du hörst tropfende Decken.
Das Ächzen von Metall zum Beispiel.
Ja, das Ächzen von Metall in so riesigen Lagerhallen oder
Türen im Wind.
Sachen, die zuschlagen und so weiter. Und dann gibt's aber auch ganz lebendige Lost Places, wo du ständig Insekten vorbeisummen hörst. Denn diese Orte sind von Menschen aufgegeben. Und erfahrungsgemäß sind die Orte, die wir als Menschheit aufgeben, die, wo es tatsächlich am lebenswertesten ist für alles andere, weil sie dort ganz einfach in Ruhe gelassen werden.
Ja.
Und so altes Mauerwerk wird von Bienen zu neuen Lebensräumen gebaut. Du hast überall Eidechsen und alles wuchert einfach. Und es gibt keine Leute mehr, die mit einem Laubgebläse irgendwie durch den Hof rennen. Und das merkt man, das ist so die Zivilisation. Und die siehst du dort einfach verfallen innerhalb weniger Jahre. Und das ist total krass, weil das einem so ein Gefühl dafür gibt, wie vergänglich das ist. Es ist wirklich vollkommen egal, welches Material. Holz natürlich am schnellsten. Gestein danach, Metall dauert am längsten, aber jedes von diesen Gegenständen, die wir so als Grundstein für unsere Zivilisation nutzen, um damit Sachen zu bauen, wenn du es verlässt, braucht es ein paar Jahre Gezeiten und dann ist es vorbei. Und wir werden als Zivilisation sehr schnell vergessen sein, wenn wir irgendwann nicht mehr existieren sollten.
Ja.
Und das zeigt einem das so, weil man diesen Gedanken, normalerweise wird man damit nicht konfrontiert, weil alles um uns rum die ganze Zeit läuft und funktioniert.
Ja, voll.
Aber dabei war alles früher mal irgendwie Natur und unser Lebensraum war mal Natur und jetzt an diesen Orten siehst du, wie die Natur eben sich ihren Lebensraum zurückerobert.
Ja.
Voll spannend.
In Geisterstädten hast du gepflasterte Wege und in dem Moment, wo kein Auto mehr drüber fährt oder niemand mehr drüber läuft, braucht es 5 oder 10 Jahre, bis die Pflanzen einfach den Beton wieder aufbrechen und durchkommen. Und dann hast du Gassen, die eigentlich eine Hauptstraße waren, wo jetzt so 2 Meter große Büsche stehen.
Ich kriege richtig Lust darauf, das auch sehen zu wollen. Das ist Wahnsinn. Jetzt hast du erzählt, wie Verfall klingt. Wie sieht Verfall aus? Sieht das immer gleich aus? Du hast gerade beschrieben, das rostet so schnell, das verfällt so schnell. Ist es immer gleich?
Das ist witterungsabhängig.
Mhm.
Also das ist auch abhängig natürlich von den Ländern, wo wir sind, was für eine Vegetation da ist.
Ja.
Aber die dominierenden Farben sind auf jeden Fall schon braun, grün und grau, aber in unterschiedlichen Schattierungen vielleicht.
Das ist eben das Schwierige und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, das zu filmen, weil wir nämlich mit Worten extrem schwer darstellen können, was das bedeutet. Wenn ich Leuten, die mich noch nicht kennen und wir unterhalten uns irgendwie, dann fragen die, hey, was machst du? Und ich sage, ich bin Filmemacher und ich dokumentiere verlassene Orte. Dann hat jeder Mensch erstmal irgendwie so ein schimmliges Haus im Kopf und sieht überhaupt nicht, was das eigentlich heißt. Und auch wenn jetzt hier Leute zuhören und wir darüber sprechen, versucht das schon irgendwie bildlich in Worte zu packen. Aber der Unterschied, wenn man diese Farben sieht, was Schimmel machen kann mit Wänden oder in dieser Therme, diese Muster, die vom Kalk gezeichnet wurden. Sowas, das ist einfach Wahnsinn.
Ja.
Und das kann man so schwer beschreiben und deswegen wäre es halt richtig cool, wenn man hier irgendwie jetzt Bilder einblenden könnte, aber das kann man, glaube ich, nicht machen.
Die müssen wir uns in unserem Gehirn schnappen, beziehungsweise man darf ja gerne bei YouTube vorbeischauen bei euch oder auf unseren Instagram-Kanälen. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, dass man sich da auch mal ein Bild machen kann, gerade von diesen Beispielen, die ihr auch beschreibt hier.
Ja. Oder ein Buch.
Ja.
Natürlich. Ist ein Bildband.
Der Bildband. Die Werbung.
Genau.
Werbung.
Ist mir noch gerade eingefallen, dass es ja gesammelte Fotos gibt, tatsächlich.
Es gibt gesammelte Fotos von euch, es gibt Kalender von euch, es gibt das neue Buch von euch. Ich werde das alles natürlich in den Shownotes verlinken, wo man sich das alles ganz, ganz toll angucken kann. Und es sind wirklich sehr, sehr, sehr schöne Bilder. Ich bin ein bisschen hängen geblieben noch bei diesem Verfall, bei dieser emotionalen Ebene, weil in meinem Berufschaos, was ich da vorhin schon mal beschrieben habe, kommt der Pathologe auf einmal ins Spiel. Irgendwie sehe ich euch da, auch wenn ihr sagt, Tod ist eigentlich nicht richtig, ich sehe euch da eine Geschichte rekonstruieren anhand von Fakten, die euch da irgendwie zugeschmissen werden. Mich würde das belasten, glaube ich, wenn ich jeden Tag oder so intensiv wie ihr mit dem Thema Verfall konfrontiert werde. Was macht das mit euch?
Interessant. Das ist auf jeden Fall ein Prozess.
Mhm.
Am Anfang kriegt man das nicht mit, dann wird man mit dem Verfall konfrontiert und man stellt fest, je mehr Beispiele man dafür sieht, dass es wirklich scheinbar vollkommen egal ist, wie man sein Leben individuell gestaltet, weil es im Endeffekt endet. Und auch alle Sachen, die man so für ein Vermächtnis hält. Ich hinterlasse etwas und so weiter. Ich habe irgendwas, worauf ich stolz sein kann oder was an mich erinnert, wenn ich sterbe. Diese ganzen Geschichten sind halt Illusionen. Und das kriegt man ziemlich schnell mit, wenn man durch diese Orte wandelt. Und am Anfang ist das ein sehr deprimierender Gedanke, weil man dann, deswegen haben wir Menschen auch meistens so ein Problem mit dem Tod, nicht mit diesem Gedanken klarkommt, dass die eigene Existenz, die man ja sein gesamtes Leben lang spürt, irgendwann endet und man gar nicht weiß, was ist denn danach. Ist dann einfach schwarz oder vergesse ich alles, was ich war? Geht's dann auch irgendwo anders hin? Da haben wir Menschen uns ja viel überlegt, was sein könnte.
Ja.
Und für uns sind wir diesen Schritt noch weitergegangen und haben daraus eine extrem positive Emotion ziehen können, nämlich die individuelle Freiheit, die man verspürt, wenn man diesen Gedanken mal bis zu Ende geht und sagt, okay, dieses Leben ist exakt mein Leben. Und in der gesamten Existenzspanne, die wir haben, sagen wir mal 70 bis 90 Jahre, die wir haben, ist so verschwindend gering und für uns aber die einzige Zeit, die zählt. Also die gesamte Menschheit, seit dem ersten Menschen, existiert jetzt 1% der Zeit, die Dinosaurier auf unserem Planeten verbracht haben. Also das ist ein Evolutionserfolgsmodell und wir sind da ganz weit von entfernt, aber wir sehen uns die ganze Zeit als so dieses Centerpiece, diesen Mittelpunkt von
Krönung der Schöpfung.
Genau, so, aber letztendlich, keine Ahnung, wie viele Zivilisationen hier schon waren, von denen wir nicht mal irgendwas wissen. Keine Ahnung, wie viel es in diesem unendlichen Raum da draußen gibt. Aber Fakt ist, wir verfallen. Wir verfallen körperlich und alles, was wir machen, alles, was wir jemals getan haben, alles, was wir waren und sind und sein werden, verfällt. Hundertprozentig. Also das ist das Einzige, was wir hundertprozentig wissen. Und das gibt mir jetzt in meinem jetzigen Leben eine unglaubliche Freiheit. Und wenn man das so weit denkt, ist es ein guter Gedanke. Vorher, wenn man da nicht hinkommt, ist es extrem deprimierend, ja.
Spannend. Ich sollte mehr Lost Places besuchen.
Ja, ja. Was aber auf keinen Fall heißt, dass man irgendwie absolut egoistisch handelt in allem. Ja, das ist auch klar. Also wir können nicht anfangen, uns zu verhalten wie Egoisten, nur weil wir verstehen, dass unsere eigene Existenz auf jeden Fall endet. Das ist davon nicht mit einem beschlossen.
Ja. Beim Verhalten wie Egoisten, das ist jetzt ein sehr, sehr großer Bruch, aber bin ich nochmal bei dieser rechtlichen Lage. Es ist natürlich, wir wollen hier in diesem Podcast natürlich auch nicht dazu aufrufen, dass jetzt 5 Millionen Menschen, was ungefähr die Hörerzahl unseres Podcasts ist, in das nächste Lost Place laufen und sich dort umschauen. Ist das erlaubt, was ihr macht? Lass uns nochmal rechtlich darauf gucken.
Ja, in der Regel ist das natürlich nicht erlaubt, weil diese Orte, die, ja, auch wenn sie jetzt verlassen scheinen, die gehören halt irgendjemanden. Also es gibt immer irgendeinen Eigentümer, eine Eigentümerin, aber die Sache ist, diese Orte verfallen, weil sich diese Person nicht mehr um diese Orte kümmert, weil sie kein Interesse mehr daran hat. Und das ist halt unglaublich schade, weil die Orte ja teilweise von kulturhistorischer Bedeutung sind, und diese Person, die eigentlich in der Verantwortung sind, diese Orte am Leben zu erhalten, aufrechtzuerhalten, die lassen sie halt einfach verfallen. Und da kommen dann eben Menschen wie wir ins Spiel, die dann auf eigene Faust eben diese Orte versuchen am Leben zu halten. Jetzt nicht dadurch, dass wir da Stein auf Stein diese Orte wieder aufbauen und gegen den Verfall ankämpfen, sondern eben in dem, was wir machen können, nämlich Dokumentation und die Geschichten am Leben erhalten, dadurch, dass wir sie erzählen.
Mhm.
Die Polizei, die lässt das dann halt mehr oder weniger auf durchgehen, zumindest in den Fällen, wo wir bisher waren. Also es ist jetzt keine rechtliche Aussage von mir, dass das immer so sein kann. Ganz im Gegenteil, ich habe da schon Geschichten gehört von Leuten, die dann Anzeigen bekommen haben. Aber man muss halt auch mal bedenken, wir sind da wirklich nur mit der Kamera unterwegs und wir nehmen da nichts mit, wir machen nichts kaputt und es ist eigentlich völlig harmlos. Aber ja, es ist nicht, definitiv nicht legal. Und das ist auch der Grund, warum so wenig Leute dann dieses Hobby letztendlich dann doch betreiben oder was viele davon abhält zumindest.
Ja, und mein größter Gedanke, diese Sorge vor Gefahr, da würde ich gerne auch nochmal zusammenfassend drauf eingehen. Was sind so die größten Gefahren, denen ihr euch da so aussetzt? Kommt der Bauingenieur.
Der Umweltingenieur.
Der Umweltingenieur.
Schadstofflehrer, Freunde. Nee, also es gibt viele Sachen, die stofftechnisch gefährlich sind. Das sind, die gängigsten sind Asbest, Schimmel. Pilze, was ja Schimmel mit ist, aber es gibt auch Pilze, die nicht zur Kategorie vom Schimmel gehören. Brandrückstände, PAKs, das sind quasi, wenn man jetzt in der Industrie, in der Esse geht zum Beispiel, oder überall, wo irgendwie Sachen verbrannt wurden, das sind Sachen, die man einatmen kann. Was gibt's noch so?
Taubenkot auf jeden Fall.
Ach ja, Taubenkot ist ein Ding.
Wirklich?
Yes, das ist gefährlich. Das kann die Atemwege reizen und auch zu einer Infektion führen. Und das hört sich jetzt erstmal nach gar nicht so viel an, aber wer mal in einer verlassenen Kirche war und versucht hat, den Turm hochzuklettern oder irgendwo, wo Tauben wohnen, der wird wissen, wie viel das sein kann. Es ist unglaublich, das können mehrere Zentimeter.
Oder wer wie ich an der Ostsee wohnt, kann das auf Möwen Möwen gehen.
Aber wir sind da halt schon durch mehrere Zentimeter Taubenkot gewartet. Und es ist wirklich krass und das riechst du, selbst wenn du ordentliche Masken trägst, dann riechst du das trotzdem noch durchkommen. Ja, und dann gibt's halt noch so Dämmmaterialien, Staub von irgendwelchen Produktionen, andere chemische Stoffe, die bei Lackfabriken zum Beispiel zum Einsatz kommen. Prinzipiell lässt sich sagen, alles, was mit Industrie zu tun hat, erstmal gefährlich. Und wenn ihr Masken verwendet, auf jeden Fall FFP3. Das sind die einzigen, die für Asbest und andere Stoffe funktionieren. Alles darüber hinaus natürlich auch, aber mit FFP2-Masken oder irgendwie so ein Schal vorm Mund, das bringt gar nichts. Tragt Handschuhe, zieht ordentliche Schuhe an, weil überall Nägel, Glasscherben und so weiter sein können. Ja, aber ich habe gerade so einen seltsamen Tonus von zieht das, macht das und so weiter.
Genau.
Ich will gar
aber
nicht animieren.
Ja, die Sache ist, wir wollen schon ein positives und gutes, mit gutem Beispiel vorangehen, weil wir natürlich im Blick haben, wie viele Leute mit dem Hobby anfangen, aber gar kein Gefühl für das alles haben. Die haben gar kein Wissen und das ist halt super gefährlich auch, weil das ist, die Liste, die Till gerade aufgezählt hat, die ist halt endlos. Und Mensch, wir sehen Menschen ständig da ohne Maske oder irgendwie ohne Handschuhe da durch asbestverseuchte Räume laufen. Und das ist halt nicht nur gefährlich, sondern auch dumm. Und deswegen versuchen wir auch so ein bisschen aufzuklären.
Ja,
ich finde das auch gar nicht so zeigefingermäßig, weil ihr habt nun mal sehr, sehr viel Erfahrung. Und wenn ich das jetzt gerade mal so sehe, die Mehrheit von uns wird beim Spaziergang, im Urlaub, in Flipflops sagen, ich habe diese Folge gehört, finde das total spannend, ich schlüpfe da jetzt mal rein. Und sich da bewusst zu werden, dass ihr da ganz anders rangeht, das finde ich durchaus wichtig.
Ja, das stimmt, aber das ist natürlich auch okay und das sollte die Neugier nicht hemmen. Also man kann ja den Ort einschätzen, ob das so ein Flipflop-Ort ist oder nicht, was es nämlich durchaus sein kann. Da kann man dann einfach individuell schauen. Es gibt halt auch noch ganz andere Gefahren, die mit der Ort des Lost Places einherkommen. Also Einsturzgefahr ist immer noch mal einzeln pro Fall zu betrachten. Es gibt viele Strukturen, gerade aus Beton, da passiert eigentlich gar nichts.
Ja.
Wenn man so alte Holzgebäude mit hölzernen Türmen oder sowas oder Untergrundgeschichten erkundet, das ist extrem schwierig, da kennen wir uns auch wenig aus.
Ja.
In einer Mine haben wir uns fast verlaufen.
Bitte?
Genau, das ist nicht so cool. Das will ich auch nicht lang erzählen, aber da waren wir einfach zu unvorbereitet, zu blauäugig, sind da rein und haben uns nach 4 Stunden nur noch mit einer selbstgezeichneten Karte wieder rausfinden können, weil es quasi in unserer Gruppe Differenzen gab, wo jetzt der Weg nach draußen ist. Das sind Sachen, wo man anschließend nach 5 Stunden, weil wir nochmal 1 Stunde Rückweg gebraucht haben, das Tageslicht wieder sieht und sich so sagt, gut.
Glück gehabt.
Neugier hat uns reingetrieben und hat uns einfach überhaupt nicht drüber nachdenken lassen, wie man sich da verhält. Wir haben zum Beispiel nicht mal, und das ist ja die absolute Grundregel, jemandem Bescheid gesagt, hier ist der Eingang, wir gehen jetzt rein, wenn wir in 10 Stunden nichts sagen, dann schaltet ihr jemanden ein.
Okay.
Oder sucht nach uns, ne? Und selbst das haben wir nicht gemacht.
Ja.
Und solchen Sachen muss man sich bewusst sein. Es gibt halt ständig Unfälle von irgendwelchen Leuten, oft auf Kinder, die in solchen Orten spielen und dann durch Dächer brechen. irgendwie anders verschollen gehen oder irgendwie zu Schaden kommen. Und das muss echt nicht sein.
Ja.
Man muss sich der Gefahr bewusst werden. Es ist nicht dieses gruselige, ich werde abgezogen oder von Geistern verfolgt, sondern es sind eher ganz realistische Gefahren, die man mit gesundem Menschenverstand dabei abwiegen sollte.
Mein Horror wäre ja Enge. Ich habe ja unfassbare Platzangst. Also wenn du gerade sagst, ihr habt euch in der Mine verlaufen, dann war die offensichtlich sehr groß.
Ja, da gibt's noch
mir wären's ja so kleine.
Ja, da gibt's noch eine krassere Geschichte, wenn es um Enge geht. Weißt du noch, der Bunker in Italien, wo wir durch den Kabelschacht reinklettern mussten?
Oh Gott.
Ja, es ist halt, das war so ein NATO-Kommandobunker, also eine wirklich, wirklich große unterirdische Anlage, wo man durch riesige Tore auch mit Fahrzeugen reinfahren konnte in der Vergangenheit. Dann wurde das Gelände aber stillgelegt am Ende des Kalten Krieges und diese Einfahrtstore wurden zugemauert, damit da auch niemand mehr reingeht. Und dann haben aber irgendwann Schrottdiebe oder AbenteurerInnen, weiß ich nicht, den alten Kabelschacht aufgebrochen, der unter dem ehemaligen Tor durchführt. Und der war natürlich so klein, dass da nur die Kabel durchgeführt haben in der Vergangenheit. Aber jetzt kann man so in diese Anlage reinkrabbeln. Und natürlich ist es so, dass da komplett alles behangen war mit Spinnweben, dass da irgendwelche Käfer, Kriechtiere unterwegs waren. Es war super eng. Da war Müll von irgendwelchen Leuten, die da vorher unterwegs waren und das zurückgelassen haben. Und wir waren vor einigen Jahren, als wir in die Anlage wollten, standen wir davor, zu viert. Und irgendeiner musste halt vorgehen, aber niemand hatte wirklich Lust dazu, da als erstes reinzugehen. Weil die Person, die macht natürlich den Weg frei, die Spinnweben, die räumt da auf, indem sie den ganzen Müll wegschiebt. Und dann haben wir halt Stöckchen ziehen gemacht. Und ich habe den kürzeren gezogen.
Oh nein.
Und durfte dann als erstes rein.
Gott, wie schrecklich.
Ja, es war...
Gehört dazu.
Es war nicht angenehm, auf gar keinen Fall. Aber ja, musste ich dann durch. Und es war halt wirklich sehr, sehr eng. Man konnte halt nicht stehen. Man musste den Rucksack vor sich herschieben. Und das war, wie lang war das? Am Ende 10 Meter. Wir dachten, das geht 30 Meter oder so. Es war dann zum Glück viel, viel, viel kürzer. Und dann war es auch okay.
Krieg schon Panik, wenn du es erzählst. Das ist echt ganz schlimm.
Also ein liegender Oberkörper hat genau reingepasst.
Oh, schrecklich.
Das war auch echt eklig. Und dann im Vergleich dazu ist man ja hinter dieser zugemauerten Tür wieder rausgekommen und stand plötzlich in so einem 5 Meter Durchmessertunnel, der ins ewige Nichts geführt hat. Das war ein krasser Kontrast, weil man wirklich aus so einer kleinen eingeschlagenen Betonluke rauskam und plötzlich im Berg war.
Auch da haben wir dann 5-6 Stunden unter Tage verbracht. Aber ein Bunker ist etwas ganz anderes als eine Mine, weil im Bunker kannst du dich eigentlich nicht verlaufen.
Ja.
Deswegen waren wir da noch relativ entspannt.
Gibt's bei euch so No-Gos, Dinge, die ihr nicht mehr macht oder gar nicht von Anfang an nicht gemacht habt?
Ja, leider, weil wir seit dieser einen Minengeschichte vor 8 Jahren, die Till kurz angerissen hat, nie wieder in einer Eisenmine oder einer anderen Mine. Davon gibt es ja auch sehr viele, die verlassen sind, aber das ist halt, da ist auch das Risiko einfach enorm, dass da irgendwas schief geht. Davon haben wir seitdem die Finger gelassen. Wenn wir jetzt einen Profi an unserer Seite hätten, der sowas schon oft gemacht hat, würden wir sowas vielleicht nochmal angehen.
Meldet euch
sehr gerne bei uns. Ansonsten haben wir da eigentlich keine Grenzen, würde ich sagen. Ich meine, wir waren auch schon auf Militärgeländen und wo sich dann rausgestellt hat, dass da teilweise noch Minen sind.
Aber es gibt so Geschichten, also da habe ich zumindest nicht so Bock drauf, ist, wenn das so ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel ist. Hm. Bei Industrie ist das oft so, dass ein interessanter, verlassener Teil auf einem noch aktiven Industriegelände liegt.
Mhm.
Und die sind gut bewacht. Und da bin ich nie so super happy, wenn wir das mal auf dem Plan haben.
Mhm.
Weil für mich ist es eher... Oh, diese halb versunkene Kirche im Wald, wo wir 5 Kilometer hinlaufen und dann haben wir da diese unglaublich schöne verlassene Struktur. Das ist eher so meins. Dieses Action-Zeug, auch okay, macht ab und zu mal Spaß, aber man riskiert halt auch viel.
Ja, es ist einfach die Vielfalt, die es ausmacht. Also wir gehen in die verschiedensten Orte und es ist nie dasselbe tatsächlich und es ist einfach spannend. Es ist immer unterschiedlich.
Ja.
Wie findet ihr diese Orte? Hattet ihr schon mal einen Ort, wo wirklich noch niemand war? Oder seid auch ihr diejenigen, die aufgrund von Tipps Dinge nachreisen sozusagen?
Also ganz meistens sind es Tipps. Also was natürlich wichtig ist bei diesem Hobby, ist, dass man sehr viel auch Recherche betreibt, dass man zum Beispiel bei Google Maps sich einfach Gelände anschaut oder dass man mit offenen Augen immer unterwegs ist, egal ob man jetzt im Auto sitzt oder ob man Zug fährt. Wir haben auch mittlerweile einen ganz guten Blick dafür, ob jetzt ein Gebäude irgendwie verlassen ist oder nicht. Wenn wir das natürlich jahrelang machen, sieht man halt sofort, was so die Anzeichen sind von einem Gebäude, das leer steht. Mhm. Ich glaube, ein, zwei Mal waren wir schon womöglich als Erste an einem Lost Place, aber jetzt nicht an dem Gebäude selbst, sondern wir haben innerhalb dieser Orte dann doch irgendwie eine Tür gefunden oder irgendwas, wo sich dann dahinter irgendwelche Räume geöffnet haben, wo offensichtlich lange, lange vor uns niemand mehr drinne war.
Ja. Da hatten wir zum Beispiel den Fall, da kann ich mich gerade dran erinnert, mit der kaputten Treppe. Da haben wir, ein Ballsaal war das, glaube ich, oder genau. Sowas, ne, haben wir erkundet. Und irgendwo führte eine Treppe nach oben, die war aber in der Hälfte eingestürzt und man musste erst so 2,5 Meter überwinden. Mhm. Aber am Ende dieser Treppe war die Tür. Und das war wieder diese symbolische, kann eine Abstellkammer sein,
ja.
Kann aber auch, keine Ahnung. Und da ich es nicht weiß, ist halt meine Neugier sofort da, die mir sagt, muss da jetzt hoch. Und dann haben wir irgendwie räuberleitermäßig und mit so Sachen, die wir zusammengebaut haben.
Das war echt stressig und kompliziert. Ja,
ja, haben wir es dann hochgeschafft und dann war die Tür, wir haben die aufgemacht und sind wie eine Umkleide genau. Von einem Boxstudio oder sowas gelaufen. Da hing so alte Lederhandschuhe, locker 40 Jahre alt.
Wow.
Und dahinter war dann noch das Büro von dem Trainer wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Und das war auch cool, weil da hing dann Medaillen, Urkunden und so dieses ganze alte Equipment. Und vermutlich war da noch nie jemand,
ja.
Weil das komplett unberührt war, staubig überall. Das ist so ein Beispiel, wo wir Sachen wahrscheinlich als Erste entdeckt haben, aber einen gesamten Ort als Erste zu entdecken, ist super schwer, weil die Leute, die daneben wohnen, kriegen das immer eher mit als du.
Ja, ja, klar.
Die Sache ist ja auch, wenn wir als Erstes irgendwo wären, an einem Ort, der, weiß nicht, seit Jahrzehnten leer steht, dann kommt man in der Regel ja auch nicht rein, weil wir, das ist halt der Vorteil dadurch, dass wenn die Ersten sind, es gibt Leute vor dir, die es auch ermöglichen, dass man überhaupt in diese Orte reinkommt. Das sind oft am Anfang irgendwelche EinbrecherInnen, die da irgendwas klauen an diesen Orten, aber eben durch diese Pfade oder diese kaputten Fenster, die erst durch die ermöglicht werden, können wir erst in diese Orte rein, weil wir ja selbst keine Orte dann aufbrechen.
Mhm. Ja.
Und es geht auch immer um den Respekt, wie man vor Ort unterwegs ist. Man geht ja aus ganz unterschiedlichen Motiven in solche Orte. Manche zum Erkunden, so wie wir, andere zum Klauen, zum Kaputtmachen. Das sind halt riesige Unterschiede, deswegen sollte man das nicht über einen Kamm scheren.
Ja. Habt ihr denn Erklärungen dafür, wenn wir nochmal in diesen Raum gehen mit den Urkunden und den Boxhandschuhen, warum solche Gebäude scheinbar ad hoc so schnell verlassen werden, dass man das nicht noch mitnimmt?
Also bei Privathäusern, das sind ja vor allem die Gebäudetypen, wo wir oft sehen, dass da alles zurückgelassen wurde. Und das kann natürlich verschiedenste Gründe haben, die wir auch immer versuchen rauszufinden. Oft sind das Erbstreitigkeiten tatsächlich, dass dann die älteren Personen, die da leben, versterben. Und dann gibt es teilweise hohe Hürden, überhaupt an das Erbe zu kommen. Durch irgendwelche Steuern, die dann gezahlt werden müssten und dann haben vielleicht die Erben nicht das Geld, das zu bezahlen und dann gehört das vielleicht einfach der Bank, die das dann verfallen lässt und es auch nicht schafft oder aus irgendeinem Grund sich nicht darum kümmert. Oder es kann auch sein, dass sich die Familie einfach zerstritten hat. Es kann sein, dass diese Personen oder die Person, die da gelebt hat und dann verstorben ist, einfach keine Nachkommen hat oder, so traurig es klingt, vielleicht auch keine Freundinnen, keine Personen, keine Menschen, die sich wirklich mehr für die Person interessiert haben. Und deswegen wird dann da alles einfach zurückgelassen. Aber ich glaube tatsächlich, oft ist es irgendwie einfach eine Geldfrage. Und daran scheitert das dann.
Und oft ziehen sich auch Leute aus der Verantwortung und kümmern sich nicht mehr darum. In Krankenhäusern zum Beispiel kann man sehr, sehr vertrauliche Informationen finden. Also von wegen Datenschutz, dass da Akten vernichtet werden, existiert nicht. Bei vielen Sachen, die wir erkundet haben, auch im Ausland, geht man in Räume und sieht Registerschränke voller Informationen, Medikamente, alte Geräte, medizinische Geräte, die wahrscheinlich zu ihrer Zeit echt viel wert waren.
Mhm.
Und in irgendeiner Konstellation von diesem Betrieb, der dann aufgegeben wird, aus welchen Gründen auch immer, zieht sich irgendjemand aus der Verantwortung, hat damit nichts mehr zu tun. Alle anderen haben meistens nicht die Berechtigung, was mitzunehmen auf legalem Wege. Und dann wird es verlassen. Dann wird es anschließend größtenteils geplündert. Das ist die Erfahrung, die wir immer machen. Wertvolle Dinge sind immer weg.
Mhm.
Das kann man sehen, wenn Gemälde zum Beispiel mal hingen. Also dort ist dann so dieser Abdruck und die sind natürlich weg. Wenn offensichtlich Möbel in einem Raum nicht mehr vorhanden sind und so eine Geschichten.
Ja.
Oder aufgebrochene Tresore. So man findet Spuren ganz oft in italienischen Villen zum Beispiel. Liegt alles voller Plunder, aber man findet überall leere Schmuckschatullen. Und die sind immer ausgeräumt und man findet die und weiß, okay, Hier waren Leute, die sind durch alles durchgegangen, was irgendwie Wert hatte.
Ja, was ich so wahnsinnig finde, ist, wenn man eure Videos guckt und ihr dann die Geschichten dazu erzählt, einfach diese privatesten Infos über, wie ihr schon sagt, eine Insolvenz oder einen internen Familienstreit, dass sowas da wirklich einfach rumliegt und einsehbar ist.
Ja, da müssen wir natürlich, also das hatte ich vorhin schon angesprochen, dass das immer so ein Drahtseilakt ist zwischen Privatsphäre wahren und der Geschichte erzählen. Deswegen blurren wir ja die Namen, die Klarnamen, reden nicht, wo genau das ist und so weiter. Mhm. Deswegen kann man natürlich die Personenkonstellation untereinander, wie das zusammenhängt, nachvollziehen. Aber es gibt eben nie Klarnamen oder irgendwelche Informationen dazu, wer genau das ist.
Ja.
Und letztendlich ist das ja auch Geschichte, auch das ist Historie. Und warum sollte nicht auch das dann dokumentiert und erhalten werden?
Ja, absolut, klar. Wenn wir, ich habe bei eurem Kanal mal geguckt, was die beliebtesten Videos sind bei euch. Geisterstädte, ihr habt das selber schon angesprochen, natürlich ein absolut faszinierendes Ding in Italien, aber auch ein verlassenes Herrenhaus in Tschechien und in Deutschland, ein verlassenes Schloss. Was ist denn für euch, es gibt natürlich so viele Geschichten, so viele Orte, die ihr gesehen habt. Was kommt euch in den Kopf, wenn ich euch nach einem Ort frage, der mit seiner Geschichte hängen geblieben ist bei euch?
Germana, das ist ein kleines Dorf in den Karpaten, also in den Bergen in Rumänien. Mhm. Und davon sieht man nicht mehr viel von dem Dorf, weil es tatsächlich verschluckt wurde von Schlacke. Das ist in einem giftigen See untergetaucht. Das hat damit zu tun, dass im Tal nebenan ist eine der größten Kupferminen Rumäniens. Und während der Diktatur vor einigen Jahrzehnten hat dann der Diktator Nicola Ceausescu entschieden, dass dieses Dorf Germana, dass dieses Tal geflutet werden soll mit den Abfällen von der Kupfermine. Es war die einfachste, günstigste Art, eben diese Abfälle da loszuwerden. Und dann wurde den Menschen, die da gelebt haben, versprochen, dass sie ja auf Staatskosten umgesiedelt werden, dass sie neue Gebäude bekommen, dass die Ahnen, die Verstorbenen, dass die Gräber umgebettet werden. Und letztendlich wurden eigentlich keine Versprechen eingehalten. Die sind auf eigene Kosten umgezogen und die, die es sich nicht leisten konnten, die sind bis heute da geblieben. Das Einzige, was man wirklich noch sieht von Germana, sind so einige, weiß nicht, 10 kleine Hütten, die weiter oben in dem Tal lagen, wo die Menschen jetzt noch leben. Und die Kirchturmspitze von der Kirche, die jetzt aus dem Wasser rausragt, das Einzige, was man dann noch sieht.
Ach Quatsch.
Und für die Menschen, die da gelebt haben, ist es halt super traurig und enttäuschend, dass nicht mal die Ahnen, die Verstorbenen, umgebettet werden konnten, weil wie soll man denen jetzt noch gedenken? Also man kann ihnen keine Blumen mehr ans Grab bringen.
Ja.
Und die Menschen, die jetzt da geblieben sind, das sind die, die einfach keine Kohle hatten und da jetzt gezwungen sind, eben da den Rest ihres Lebens zu verbringen, neben diesem giftigen Schlackesee. Und das ist absurd zu sehen, als wir da waren, dass dieser Abfall von dieser Kupfermine immer noch eingeleitet wird. Da wird immer noch dieses
krass
giftige Wasser durch diese Rohre reingepumpt. Und das passiert alles hier in der EU vor unserer Haustür quasi. Mhm. Und das ist super krass, sich das vorzustellen und anzusehen. Und dass davon auch gar nichts unternommen wird.
Ja.
Das sind auch so die Geschichten, die mir so begegnen, wenn wir unterwegs sind.
Wahnsinn.
Für mich wäre das, glaube ich, das Mausoleum in Bobda, das war ebenfalls in Rumänien. Und da wurden wir von den Locals so vorgewarnt, schaut mal vorbei, das ist ein sehr cooler Ort, das ist ein unglaublich eindrucksvolles Gebäude.
Mhm.
Das sieht eigentlich aus wie eine Kirche mit so einer Kuppel, die so halb kaputt ist und wo dann auch die Sonne durchscheint und wunderschönes Motiv. Und die haben gesagt, seid ein bisschen vorsichtig, weil ich habe gehört, dort werden jetzt Bauarbeiten betrieben. Und da sind wir hingefahren, haben nichts von der Baustelle gesehen, sondern nur so ein paar Kids aus dem Dorf, die auf den Treppen saßen und dachten dann, irgendwie ein bisschen kacke jetzt mit dem Kameraequipment hier so reinzugehen.
Mhm.
Die waren vielleicht 20, Anfang 20. Und dann haben wir festgestellt, das sind die Leute, die die Baustelle sind.
Ach.
Und es stellt sich raus, die führen uns dann so rein und wir sagen, hä, habt ihr hier mit der Baustelle zu tun? Die sagen, ja, wir sind alles Architekturstudenten und Studentinnen aus Rumänien. Und die haben quasi den Ansatz, so altes Handwerk anzuwenden, um solche akut vom Zusammenstürzen bedrohte Gebäude, die irgendwie historisch zu erhalten sind, um die zu behandeln, damit das nicht passiert. Die haben quasi ein Konstrukt gebaut, um das Dach zu erhalten, und das Mauerwerk mit so ganz traditionellen Handwerkskunst von vor 100 Jahren aufgearbeitet.
Cool.
Und warum das für mich so eine schöne Geschichte ist, ist, weil wir festgestellt haben, dass wir eigentlich denselben Ansatz verfolgen.
Mhm.
Dass wir quasi diese zu erhaltende Historie gern schützen wollen.
Ja.
Und wir machen das durch eine Reichweite, durch das dokumentarische Festhalten, auf ewig im Internet verankern und quasi irgendwie den Leuten zeigen, was es da so gibt. Und die sind direkt vor Ort und verwenden ihr Handwerk und ihre Skills, um diesen Ort so lange, wie es nur geht, irgendwie zu erhalten.
Ja.
Und das fand ich total schön, dass man diesen Ansatz einfach so unterschiedlich angehen kann. Und dann haben die uns noch eingeladen und wir waren letztendlich irgendwie 3 Tage da und haben die ganze Zeit mit denen rumgehangen, weil wir uns so gut verstanden haben.
Bei mir auch sehr hängen geblieben.
Richtig schön. Mhm. Jeder nutzt das, was er kann und was er hat.
Genau.
Tipps für Europa haben wir jetzt schon ansatzweise gehört. Italien, euer Lieblingsland. Rumänien ist jetzt nochmal rausgeklungen. Wenn wir jetzt anfangen wollen, Lost Places zu entdecken in Deutschland, was habt ihr da für Tipps für uns?
Lost Places sind überall. Also wirklich, Leute, haltet die Augen offen. Überall stehen diese. Die sind teilweise unscheinbar, aber wenn man das eine Weile macht und man die Augen offen hält, dann sieht man die wirklich sofort. Wir kommen gebürtig aus Dresden und in Ostdeutschland waren wir in den ersten Jahren extrem viel unterwegs und da ist halt leider immer noch sehr, sehr großer Leerstand. Da haben wir einfach wirklich auch überall super spannende Orte gefunden. Aber es ist eigentlich in ganz Deutschland, würde ich sagen.
Ja. Passt auf, also macht nicht alles. Klettert nicht auf Dächer, wenn die sich unsicher anfühlen. Achtet ein bisschen drauf, ob das gut durchlüftet ist. Das macht es schon mal wesentlich weniger schlimm. Wenn ihr in einer alten Fabrik seid, meidet vielleicht die Keller, das ist es nicht wert. Da ist Haufen Zeug, was nicht durchlüftet ist. Wenn ihr in einer großen Anlage seid, ist es nicht so schlimm. Ansonsten nehmt euch einfach sicherheitshalber Handschuhe und eine FFP3-Maske mit. Mhm. Ansonsten respektiert den Ort. Lasst ihn irgendwie so, wie ihr ihn auch gern vorfinden würdet, wie das mit allem ist im Leben. Und ja.
Macht nichts, was ihr zu Hause nicht auch machen würdet.
Ja, kommt drauf an, wie ihr lebt. So.
Das wollte ich aber auch gerade sagen.
Yes, ansonsten lasst einfach eurer Neugier da ein bisschen freien Lauf, weil es ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass wir noch so erkunden können in einer Welt, die ja augenscheinlich schon so komplett erkundet ist. Also wo wir jegliches Wissen innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde abrufen können, indem wir uns mit Google Maps jeden Ort auf dem Planeten anschauen können. Und irgendwie gibt's trotzdem noch diese kleinen Mikrokosmose in unserer Nachbarschaft, die wir nicht von innen kennen und die wir noch nicht erkundet haben. Das ist natürlich nur ein Ventil für den Neugier. Das ist unser Ventil. Dann gibt's noch ganz viele andere. Findet auf jeden Fall euer Ventil für den Neugier und bleibt neugierig, denn das ist extrem wichtig für jeden.
Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Als hättest du es geübt. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr uns mal mitgenommen habt in eure Welt und in eure Art, unsere Welt zu entdecken. Das war sehr, sehr interessant. Dankeschön.
Es hat echt Spaß gemacht. War echt schön. Danke, Julia.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, und wenn euch die Reiseart und die Arbeit von Till und Marco noch mehr interessiert, dann sind die Shownotes dieser Folge jetzt euer nächstes Reiseziel, denn da findet ihr einfach alles, worüber wir gesprochen haben. Alle Links zum YouTube-Kanal der Jungs, zu Bildern auf Instagram, zu ihrer Website, zum angesprochenen Buch, Bildband und so weiter. Und wenn ihr uns bei Spotify hört, dann könnt ihr uns unter der Folge jetzt auch einen Kommentar dalassen. Das kennt ihr auch von YouTube. Die Funktion ist jetzt ganz neu, auch bei Spotify. Nutzt das unbedingt auf beiden Kanälen, denn unser Podcast, der soll ja keine Einbahnstraße sein. Ihr dürft gerne mit uns kommunizieren. Da freuen wir uns drüber. Her mit euren Fragen, Gästewünsche, Themenideen. Da sind wir sehr, sehr offen. Und wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diese Folge raustragt in die Welt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, frohes Reisen, frohes Erkunden. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.